Wunderschön, oder? Wir Schweizerinnen und Schweizer haben das Privileg, dass wir ganz nah wohnen dürfen an vielen Orten, wo man ab der Schönheit vor der Welt wirklich ins Staunen geraten kann. Und der Joel hat gesagt, es gibt ein Lied, wo die Schönheit von der Schweiz und was die Schönheit in uns soll und kann auslösen, behandelt. Wir haben es gehört, eben im Sport ist die Hymne oft zu hören, der 1. August ist auch nicht weit. Und der Text für das Lied, der ist, ich habe ein bisschen recherchiert, im Jahr 1840 geschrieben worden vom Schweizer Dichter Leonhard Widmer. Und später hat dann der Schweizer Mönch und Komponist Alberich Zwissig dem Text noch eine Melodie gegeben. Der hat dafür eine Melodie genommen, die er für eine Pfarrinstallationsfeier in der Dorfkirche von Wettigen im Aargau geschrieben hat. Und erst 1981 ist dann der Entscheid gefallen vom Bundesrat, dass das Lied die Nationalhymne sein soll von der Schweiz. Und das ist der Schweizer Psalm. Es ist spannend, dass wir ein Psalm, also ein religiöses Lied, als Nationalhymne haben. Seit der Bewegung namens Aufklärung im 18. Jahrhundert ist ja die Trennung von Kirche und Staat immer wieder mal ein Thema gewesen in der Politik. Und das ist auch heute immer noch wieder mal so. Und so werden auch immer wieder Stimmen laut, die sagen, ja, das Lied, das muss jetzt langsam mal weg. Man kann nicht weltausschaulich neutrale Staat haben und so ein christliches Lied. Unter anderem die Schweizer Freidenkervereinigung hat sich da relativ deutlich geäußert und gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, man muss ein neues Lied haben. Und ja, der Joel und ich haben gedacht, wir würden jetzt den Schweizer Psalm gerne mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und ich mache heute den Anfang mit den ersten zwei Strophen und werde dort bei der Freidenkervereinigung antworten. Ich bin selber ein paar Jahre lang Mitglied bei ihnen, wo ich eine Zeit lang meinen Glauben an Gott verloren habe. Und ich würde den Freitag gerne beantworten, ob denn der Schweizer Psalm wirklich so nichtssagend angestaubt und rückständig ist, wie sie das behaupten. Wir fangen an mit der sehr bekannten ersten Strophe, das ist ja meistens die einzige, die gesungen wird. Und im Anschluss schauen wir die zweite Strophe an. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Dich, du hocherhabener, herrlicher. Wenn der Alpenfern sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Also mit was fängt jetzt das Lied an? Der Text zeigt uns auf poetische, bildliche Art, wenn über der wunderschönen Schweizer Alpen die Sonne aufgeht, dann kann man in dem Gott sehen. Was heißt das jetzt genau? Also wer oder was ist das denn überhaupt, wo da im Morgenrot herkommt? Er wird da bezeichnet als der hocherhabene, herrliche. Der mächtige König Nebukadnezar von Babylon, der steht im biblischen Buch Daniel folgendes ein. Wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Jetzt, um ein bisschen verstehen, was das genau bedeutet, müssen wir zuerst einmal ein bisschen uns damit befassen, was ein Gott eigentlich ist. In vielen Religionen ist ein Gott einfach eine höhere Macht. Zum einen gibt es Götter, die zum Beispiel einer Naturgewalt ein Gesicht geben. So Sonnengötter oder Gott vom Meer oder vom Sturm zum Beispiel. Ihr seht hier oben eine Auswahl, die gibt es in allen Ecken der Erde und seit x-tausend Jahren. Und ja, so überraschend ist es nicht, weil jetzt auch wenn man so einen Schweizer Sonnenaufgang sieht, könnte man ja durchaus in Versuchung geraten, die schöne Sonne oder die Berge oder Mutter Natur als Ganzes zu verehren. Das sind ja durchaus auch höhere Mächte und gerade für unsere Vorfahren, die sind ja oft sehr direkt von diesen Mächten bestimmt worden. In der Bibel wird die Verehrung von der Natur am Beispiel vom Gott Baal thematisiert, wo als Herrscher über das Wetter und die Ernte dort im Nahen Osten dort mal verehrt worden ist. Aber der Prophet Elia hat den Baal-Propheten dann bewiesen, dass der biblische Gott Jahwe noch eine Stufe über dem Baal steht. Er ist nicht die Natur, sondern er ist das, was die Natur geschaffen hat und wo alles bestimmt, was in ihr passiert. Darum sehen wir ihn im Strahlenmeer, aber er ist nicht das Strahlenmeer. Oder wie es der christliche Autor G.K. Chesterton ausgedrückt hat: Der Kernpunkt des Christentums war folgender: Die Natur ist nicht unsere Mutter, die Natur ist unsere Schwester. Wir können stolz auf ihre Schönheit sein, da wir denselben Vater haben, doch sie hat keine Gewalt über uns. Wir sollen sie bewundern, aber nicht anbeten. Dann gibt es auch viele Götter, wo ein allgegenwärtiges, abstraktes Konzept oder ein Wert wie Weisheit, Kunst, Krieg, Macht oder Liebe repräsentieren. Das sehen wir bei den Ägyptern, bei den Griechen und den Römern, bei den nordischen Völkern und zum Teil auch im asiatischen Raum. Und auch da ist es verständlich, dass man auf die Idee kommt, so einen wichtigen Wert, irgendetwas Allgegenwärtiges, Grosses zu verehren. Aber was die Bibel macht, ist, sie sagt, mit einer Stufe weiter rauf schauen. Unsere Verehrung soll nicht einzelne Aspekte vom Guten gelten, sondern dem Guten selber. Wir sollen uns nicht auf untergeordnete Werte fokussieren, sondern dem Höchsten nachfolgen. Wir sollen dem folgen, wo allem Hohen und Guten seine Höhe und Güte gibt. Wenn man quasi alles Gute und Hohe, was in diesen Göttern drinsteckt, zusammenzählt, dann kommt der Gott von der Bibel dabei raus. Und darum ist er eben der Gott über alle Götter. Er ist nicht einfach eine bestimmte höhere Macht, sondern die Macht selber. Er ist die Quelle und die Grundlage von der Macht. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es in den 10 Geboten heißt, dass wir uns kein Bildnis von Gott machen sollen. Ein Bildnis verkleinert den Gott viel zu fest. Es lässt uns vergessen, wie allumfassend, wie grundlegend und unerfassbar der Gott ist. Er ist das Gute, das Wahre und das Schöne in Person. Und darum ist es eigentlich auch ein bisschen schräg und wirklich traurig, dass immer mehr Leute sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Ich würde diesen Leuten wirklich raten, sich noch mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, was mit dem Gott eigentlich gemeint ist in der Bibel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es nach wie vor Leute gibt, die zwar jetzt mit dem Begriff Gott nicht anfangen können, aber so Sachen sagen wie, ja, ich glaube ans Gute. Darum habe ich mich überlegt, also was heisst denn das, wenn du sagst, du glaubst ans Gute? Das Gute ist nicht sichtbar. Es ist relativ schwierig zu definieren, festzuhalten. Das Gute ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Es kann alles Mögliche bewirken, sich auf x verschiedene Arten zeigen. Es ist der Grund dafür, dass wir überhaupt keine Hoffnung haben im Leben, trotz allem. Es ist etwas, was immer dann spürbar wird, wenn wir Gutes, Schönes, Wahres erleben und wenn Menschen sich entscheiden, ihm ihr Leben zu verschreiben. Nach wem tönt das? Wie absurd tönt die Idee von Gott noch, wenn man sie mit der Idee vom Guten vergleicht? Wie absurd und unwichtig tönen die Sachen, die Christen über Gott sagen, wenn man für Gott das Gute einsetzt? Ich denke, man kann sagen, dass die Bibel der beste Versuch der Menschheit ist, dem Guten ein Gesicht zu geben. Es ist ein Versuch, das Gute in seinen etlichen verschiedenen Facetten zu beschreiben, sein Wesen durch Geschichten in uns einzuprägen und uns zu ermöglichen, in einer persönlichen Beziehung mit dem Guten zu leben, damit wir es nicht aus den Augen verlieren und immer mehr uns in seine Richtung können entwickeln. Man mag nicht immer einverstanden oder zumindest teilweise ein bisschen verwirrt darüber sein, wie das Gute in der Bibel zum Teil beschrieben wird. Aber was man mit Freidenken grundsätzlich gegen das Anliegen von der Bibel kann haben, das erschließt sich mir nach so einer Analyse einfach nicht mehr. Die erste Strophe von unserer Nationalhymne sagt uns also, lasst euch von der Schönheit von der Schweiz daran erinnern, dass es das Gute, das Wahre und das Schöne gibt und dass es eine grosse Macht besitzt. Eine wichtigere Botschaft finde ich schwer vorstellbar. Und was ist jetzt die angemessene Reaktion darauf, dass wir Gott in dem Naturschauspiel erblicken? Das ist das Gebet. Und das ist so ein Ritual, wo unserer säkularen Gesellschaft auch ein Rätsel ist, was sie oft so als irgendein esoterisches Selbstgespräch abtut. Aber ich glaube, auch hier lohnt es sich sehr, wenn wir genauer anschauen. Wozu dient eigentlich das Gebet? Jesus hat uns ja so eine Vorlage zum Beten gegeben, die uns das aufzeigen kann. Und was wir hier sehen, ist, das Gebet, das dient dazu, dass wir unser ganzes Sein und Handeln aufs Höchste ausrichten. Es geht darum, dass wir einüben, dass das, was uns passiert, dass wir das annehmen können. Es geht darum, dass wir uns darauf ausrichten, uns vom Guten nähren zu lassen, dass wir uns unsere Verfehlungen bewusst machen, uns von diesen Verfehlungen aber dank Gottes Gnade nicht erdrücken lassen und auch anderen Gnade schenken. Es geht darum, dass wir uns bewusst machen, was wir nicht wollen, was uns nicht gut tut und dem ausweichen. Und dass wir uns klar machen, die Welt liegt nicht in unserer Hand. Und Gott steht uns als unsere leuchtende Nordstern und unsere unerschütterliche Kraftquelle immer zur Verfügung. Was gibt es denn für ein wertvolles Ritual, als sich im Alltag voller Ablenkungen regelmäßig daran zu erinnern, dass alles, was wir machen, aufs Höchste, aufs Gute, auf Güte, Wahrheit und Schönheit soll ausgerichtet sein? Was gibt es Wertvolles, als sich täglich in Dankbarkeit und Demut zu üben? Als sich laufend bewusst zu machen, welche Baustellen es gerade gibt in meinem Leben und was ich mir für mich und andere wünsche? Man liest da mal so Artikel aus Magazinen wie Psychologie heute oder so, was dann so heißt: Forscher entdecken Geheimnis für ein gutes Leben, Dankbarkeit. Und ich dann immer so denke, also die Bibel weiß das schon ein paar tausend Jahre lang. Das Gebet erinnert uns an die wichtigsten Sachen, die es gibt. Und wir wissen alle, wie schnell dass wir die einmal vergessen. Traurigerweise neigen wir dazu, zu vergessen, dass das Gute wirklich da ist oder zumindest, dass es stärker ist als das Schlechte, als das Böse und das Falsche. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, dass irgendein bestimmtes Ereignis ihnen der Glaube ans Gute genommen hat oder ihn zumindest stark erschüttert hat. Was ich aber noch nie gehört habe, ist jemand, der sagt, also heute ist mir so etwas Schönes passiert, jetzt habe ich den Glauben ans Böse völlig verloren. Also an der Existenz vom Schlechten zweifelt niemand. Und darum ruft uns der Schweizer Psalm in der ersten Strophe dazu auf, uns ganz aufs Gute auszurichten. Er ruft nicht auf zu Aberglauben und 10 seelenlos aufgesagten Ave Marias. Obwohl auch vorformulierte Gebete durchaus ihren Platz haben, gerade wenn uns selber die Worte fehlen. Aber es gibt kaum einen besseren Weg, im Morgenrot in den Tag zu starten, als mit einem Gebet. Dann wenden wir uns jetzt noch der zweiten Strophe zu. Kommst im Abendglühen daher, find ich dich im Sternenheer. Dich, du menschenfreundlicher, liebender. In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland. Gott den Herrn im hehren Vaterland. Also die Nationalhymne spannt jetzt also den Bogen vom Morgen zum Oben. Mir ist da gerade ein anderes Lied in Sinn gekommen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wenn ich als junger Mensch so etwas gehört habe, dann ist mir das auch ein bisschen komisch vorgekommen. Also soll ich jetzt wirklich wie im 1. Thessalonicher 5,17 ohne Unterlass den ganzen Tag beten? Das ist ein bisschen langweilig, ein bisschen anstrengend. Was soll denn das bringen? Aber ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, was wir jetzt gerade über das Gebet vorher festgehalten haben, dann hilft uns das ein bisschen. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass wir einfach ohne Sinn und Verstand irgendwelche Formeln abbeten, wie man ja sagt. Es geht darum, dass wir den ganzen Tag unsere Ausrichtung nach oben beibehalten. Dass wir immer wachsam bleiben. Wo kann ich machen, was Jesus gemacht hätte? Wo warten Versuchungen auf mich, die mich in die falsche Richtung führen? Wer will ich wirklich sein? Das soll uns den ganzen Tag lang bewusst sein. Also der Schweizer Psalm sagt, oh Gott ist vom Morgen bis am Abend da, also immer. Und er ist da, ob es in unserem Leben gerade hell ist oder dunkel. Egal wie die Welt um uns gerade aussieht, wir können Gott immer drin entdecken. So mühsam und unheimlich Dunkelheit auch sein mag, dafür leuchten ihre Sterne umso heller. Darum kommen auch häufig Leute in Krisenzeiten zum Glauben oder entdecken ihre Beziehung zu Gott in so Zeiten neu. Und darüber hat man sich in den Atheistenkreis, wo ich mich ein paar Jahre lang drin bewegt habe, gerne lustig gemacht. Das beweise ja, dass der Glaube überhaupt nichts mit vernünftigem Denken zu tun hat. Erst durch Schwäche und aus Angst und Verzweiflung, wenn man gar keine Ansprüche mehr daran hat, was man glaubt, dann wendet man sich am Opium des Volks zu, wie es der Karl Marx beschrieben hat. Das ist allerdings sehr eine verengte und böswillige Perspektive auf die Angelegenheit. Wie wäre es denn stattdessen mit diesem Blickwinkel? Dass Menschen in Krisenzeiten Gott besonders stark erleben, das könnte auch bedeuten, dass Gott das Einzige ist, der in so einem Fall noch dreht. Atheisten sind in der Regel sehr wissenschaftsorientiert. Und um eine wissenschaftliche Theorie über Briefe schaut man, was sie für Voraussagen über die Wirklichkeit macht. Und wenn die Voraussagen stimmen, dann deutet das darauf hin, dass die Theorie stimmen kann. Und eine Voraussage vom christlichen Glauben ist genau die, dass er nämlich hebt, wenn alle Stricke reissen. Jede Geschichte von Menschen, die in Krise zu Gott finden oder zu ihm zurückfinden, ist ein Beleg dafür, dass der Glaube die Wahrheit sagt. Gott wird im Schweizer Psalm auch als ein Menschenfreund beschrieben. Unsere Welt sei von einem liebenden Menschenfreund geschaffen worden. Das ist auch so ein Lieblingsthema unter Atheisten. Da heisst es dann so Sachen wie, ja, also zuerst mal ist ja die Erde zum größten Teil von Wasser bedeckt, da können wir ja gar nicht drin leben. Und es ist Salzwasser, das können wir nicht mal trinken. Und die Erde ist ja so ein winziges Staubkorn im Universum. Wie kann man da auf die Idee kommen, dass wir Menschen besonders im Fokus stehen? Und dennoch das ganze Leid auf der Erde. Ein Menschenfreund hat das ganz anders eingerichtet. Ich verstand sehr gut, was mit so Äußerungen gemeint ist. Einige Zeit lang habe ich das für die objektiv richtige Art gehalten, wie man die Welt bewerten sollte. Wenn man gewisse Sachen in unserer Welt sieht, dann ist die Frage, ob ein allmächtiger, allgütiger Gott das nicht besser hätte lösen können, schon sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber letztlich ist es nicht möglich, die Welt einfach objektiv als zu schlecht oder gut genug zu bewerten. Ich glaube, die einzige Frage, die uns zum Beantworten wirklich bleibt, ist die, wie sollen wir die Welt bewerten? Wie sollen wir sie betrachten? Dafür werde ich wieder auf den G.K. Chesterton zurückgreifen. Die Welt ist keine Pension in Brighton, die wir verlassen sollten, weil sie elend ist. Sie ist die Festung unserer Familie, auf deren Turm unsere Fahne weht. Und je elender sie ist, desto weniger sollten wir sie verlassen. Es geht nicht darum, dass diese Welt zu traurig ist, um sie zu lieben, oder zu fröhlich, um sie nicht zu lieben. Es geht darum, dass wenn man etwas liebt, dessen Fröhlichkeit ein Grund ist, es zu lieben, und dessen Traurigkeit ein Grund, es noch mehr zu lieben. Ich persönlich glaube, dass das einer der wichtigsten Aspekte ist vom Glauben an Gott. Glauben bedeutet nicht einfach, etwas für wahr zu halten, obwohl man keinen blassen Schimmer hat, ob es wirklich stimmt. Der christliche Glaube bedeutet aus meiner Sicht, dass man die Entscheidung trifft, so zu leben, als wäre die Welt von einem Menschenfreund geschaffen worden. Und das muss man nicht einfach ins Blaue raus, aus Naivität machen. Es gibt durchaus Hinweise auf die Menschenfreundlichkeit in der Welt. Und was einem die Erfahrung zeigt, ist, dass der Glaube eigentlich der einzige Weg ist, wie man in dieser Welt ein wirklich gutes, sinnerfülltes Leben können leben. Wenn wir unsere Welt nicht zuerst lieben, so wie Gott uns zuerst geliebt hat, dann wird sie nie liebenswerter werden. Und darin, dass wir die Welt überhaupt können liebenswerter machen, entdecken wir Gottes Liebe. Ich glaube, das ist mit Johannes 3,16 gemeint. Dass die Welt von einem Menschenfreund geschaffen worden ist, zeigt sich besonders darin, dass es einen Weg zur Erlösung gibt. Dass wir alles andere als hoffnungslos verloren sind in unserem Leid. Ich habe es ausprobiert, wie es ist, so zu leben, als wäre der Welt völlig egal, was wir glauben und was wir machen. Die Welt erkaltet und ergraut richtig, wenn man das probiert. Man verliert seinen Fokus, sein Gleichgewicht, seine Wurzeln. Und man merkt irgendwann, alles wirklich Gute, was man macht, das kann nur aus einem bewussten oder unbewussten Glauben ans Gute rauskommen. Ich glaube, darum sagt Jesus auch im Matthäus-Evangelium, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer Gutes tut, dient dem Guten, ob er es beim Namen nennt oder nicht. Der Glaube an Gott mag einem regelrecht skandalös optimistisch erscheinen. Aber wenn man genauer anschaut, ist er einfach nur die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Leben. Warum soll ich irgendetwas Sinnvolles machen, wenn ich nicht glaube, dass es es wert ist? Dass es auf ein höheres Ziel einzahlt, wo da im Schweizer Psalm auch noch erwähnt wird, als der Ort, wo wir froh und selig können träumen. Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch, was wir aus dieser Predigt über die ersten beiden Strophen vom Schweizer Psalm mitnehmen können. Der Schweizer Psalm ist eine Ode an die Schönheit als ein Weg der Verbindung zu Gott. Man kann ihn darum als Anlass dazu nehmen, mehr Schönheit in sein Leben zu bringen. Überleg mal, was für schöne Sachen berühren dich besonders. Schau doch mal, dass du dich ein bisschen mehr kannst in dein Leben hineinbringen, dass du denen regelmäßiger begegnest und dich von ihnen an die Quelle der Schönheit und ihre Macht kannst erinnern lassen. Sind es Naturschauspiel wie in der Hymne? Ist es Musik oder sind es andere Kunstformen? Welche Sachen oder Orte gibt es in deinem Leben, wo du ein bisschen schöner gestalten könntest, um Gott in deinem Alltag stärker zu spüren? Dann das Thema Beten. Betest du in schönen Momenten zu Gott? Oder bist du manchmal so ein bisschen zu fest ein Schlechtwetterbeter? Dankbarkeit ist Gold wert, wie es ja inzwischen auch die Psychologie herausgefunden hat. Und es ist enorm wertvoll, wenn es dir gelingt, ein Ritual aus dem zu machen. Das kann dir auch helfen, die Momente festzuheben, als, so ein bisschen als Vorrat für schwierige Zeiten. Das sollte man wirklich nicht vergessen. Und zu guter Letzt, wie sieht es im Moment so mit dem Glauben aus? Also in der Bibel heißt ja, dass der Glaube ein Geschenk ist, aber wie leicht fällt es dir im Moment, das Geschenk anzunehmen? Kannst du dich im Moment wie ein Kind freuen über die Welt oder kommt dir das eher ein bisschen kindisch vor gerade? Wenn du dich freuen kannst, dann sei dankbar und mach das Beste daraus. Lass dich von dieser Freude dazu antreiben, ein bisschen Licht dort hinzubringen, wo es gerade ein bisschen dunkel ist. Und wenn du gerade selber eher ein bisschen in der Dunkelheit sitzt, dann lass dir sagen, auch das gehört dazu. Es gibt keine Geschichte, die sich lohnt zu erzählen, die ohne schwierige Momente auskommt. Halt die Augen offen nach den Sternen, weil auf die kannst du in so Zeiten einen Blick haben, wo es sonst nie geht. Gott verspricht uns, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort haben wird. Und dass wir das Versprechen als Land zusammen besingen, das finde ich mega schön. Behalten wir uns das bei. Und zusammen singen, das werden wir auch jetzt machen in der Worship-Zeit. Und wenn ihr während der Worship-Zeit ein Anliegen habt, dann dürft ihr euch hier oben nachher bewegen. Der Aaron und Lena bringen gerne mit euch eure Anliegen vor Gott.